Es begrüßt Sie ganz herzlich, Sabine Böhler, zur Lebenshilfe. Heute mit einem ganz praktischen Thema. Es geht um das Erben und das Vererben. Und mein heutiger Gast sagt, ja, das sollte man mit Verstand und mit Bedacht tun. Und darüber wollen wir heute sprechen, wie man nämlich sein Vermögen jetzt schon zu Lebzeiten so regeln kann, dass jeder wirklich das bekommt, was man wirklich möchte, was ihm zusteht, dass sich die einzelnen Erben nicht benachteiligt fühlen, dass es vielleicht dann auch keine leidigen Auseinandersetzungen gibt, die man vielleicht schon ahnt. Wie man mit Sinn und Verstand erbt und vererbt, das ist unser Thema der nächsten Stunde mit dem Fachanwalt für Erbrecht und langjährigen Lehrbeauftragten an der LMU München mit Professor Dr. Klaus-Michael Groll. Er ist Gründungs- und Ehrenpräsident des Deutschen Forums für Erbrecht und heute hier in München unser Studiogast. Ich begrüße Ihnen ganz herzlich. Guten Morgen, Herr Professor Groll.
Guten Morgen, Frau Böhler.
Herr Professor Groll, Sie begeben sich jetzt langsam in den Ruhestand. Sie bereiten ihn vor. Sie haben jahrzehntelang als Anwalt gearbeitet in eigener Kanzlei hier in München als Fachanwalt für Familienerbrecht unter anderem. Was sind denn so die meisten Probleme, wo Sie sagen, davor, da möchte ich warnen und was ist auch gut gelaufen?
Warnen tue ich natürlich davor, dass die Menschen nach der Maxime handeln, ach, was nach meinem Tod ist, das ist mir egal. Das habe ich nun wirklich über Jahrzehnte erlebt, was das bedeutet. Das bedeutet eben, dass sauer verdientes Vermögen von der nachfolgenden Generation in vielen Fällen bei Gericht zerstritten wird. Das bedeutet, dass die eigenen Kinder, für die man ja so viel getan hat, dass die eigenen Kinder nach dem Erbfall miteinander streiten, dass Unmut gesät wird, dass sie nicht mehr miteinander reden. Das ist also der sehr negative Teil, die negative Folge dieser Verdrängung. Ja, und natürlich die Kehrseite, das ist das Positive dieser Aufklärungsarbeit, die wir ja über das Deutsche Forum für Erbrecht seit vielen, vielen Jahren leisten, dass doch die Menschen zunehmend zu der Erkenntnis kommen, dass man sich eben doch um dieses Thema kümmern sollte. Und wir erleben ja in vielen Fällen, in denen wir mitgewirkt haben bei der Erstellung letztwilliger Verfügungen, also bei der Erstellung vor allem von Testamenten, wie segensreich das dann im Erbfall wirkt, weil eben dadurch Frieden gestiftet wird, weil dadurch das Vermögen geschützt wird, weil Gerechtigkeit geübt wird. Ja, und ein sehr positiver Nebeneffekt, weil durch eine kluge Gestaltung auch Erbschaftssteuern gespart werden.
Und es gibt eine Schriftenreihe, aus Ihrer Feder stammt sie, die das Deutsche Forum für Erbrecht herausgebracht hat. Und eine Schrift trägt den Titel unserer heutigen Sendung, nämlich Vererben mit Sinn und Verstand. Eine Schrift trägt den Titel Die gesetzliche Erbfolge oder die Einführung in die betriebliche Nachsorge. Diese Schriften sind leicht und gut zu lesen, liebe Hörerinnen und Hörer, und sehr empfehlbar. Und wer sich dafür interessiert, gehen Sie ins Internet auf horeb.org. Dort bekommen Sie Informationen und auch den Kontakt vom Deutschen Forum für Erbrecht, dessen Gründungs- und Ehrenpräsident heute unser Gast ist, worüber wir uns ganz sehr freuen. Herr Professor Groll, welchen Weg kann denn das Vermögen gehen, dann, wenn ich es überhaupt nicht will?
Ja, das ist interessant, dass genau diese Frage von vielen sehr vernachlässigt wird. Wer sich überhaupt mit der Frage der Nachfolge, der Vermögensnachfolge befasst, denkt primär darüber nach, wer soll nun was haben. Aber worüber oft nicht nachgedacht wird, welchen Weg könnte das Vermögen eigentlich nehmen? Über Stufen, über die man sich gar keine Gedanken gemacht hat. Ich nehme mal ein Beispiel. Ein Ehemann vererbt seiner Ehefrau sein Vermögen und sie heiratet dann wieder und dann stirbt sie. Dann ist es ja so, dass der Ehemann römisch 2 Teile, mindestens über den Pflichtteil, Teile des Vermögens des ersten Ehemannes erhält. Das ist eine Sache, die vielen nicht gefallen dürfte. Ein anderes Beispiel. Man vererbt sein Vermögen seinem eigenen Kind. Dieses Kind ist verheiratet. So, man stirbt, das Kind erbt von einem und dann stirbt das Kind. dann ist ja das Schwiegerkind am Vermögen beteiligt, was von Schwiegereltern kommt. Das möchten auch viele nicht. Manchmal ist es so, dass das daran liegt, dass man keine gute Beziehung zu dem Schwiegerkind hat. Aber es spielt noch ein anderer Gedanke dabei eine Rolle. Wenn das eigene Kind stirbt, dann kann es ja durchaus sein, dass das Schwiegerkind, das vom eigenen Kind geerbt hat, wieder heiratet. Und man weiß ja überhaupt nicht, wo das eigene Vermögen einmal landet. Also das ist eine ganz wichtige Frage, die Sie gestellt haben. Und auch das lässt sich testamentarisch regeln, denn es gibt die sogenannte Vor- und Nacherbfolge. Da muss man sich natürlich dazu beraten lassen, weil es ein doch etwas komplizierteres Gebilde ist. Aber ich möchte im Kern nur darauf hinweisen, es gibt diese Möglichkeit, über die sogenannte Vor- und Nacherbfolge das Vermögen in Stufen zu vererben. Das heißt, ich vermache es erst meinem Kind und schreibe dann rein, Nacherbe meines Kindes ist mein Enkelkind. Mit der Konsequenz, dass das, was ich meinem Kind vermacht habe, an dem Schwiegerkind vorbeigeht. Und genauso ist es in meinem Beispielsfall mit den beiden Ehemännern. Ich mache meine Frau zur Vorerbin und meine Kinder zu Nacherben. Wenn dann meine Frau stirbt, geht alles, was ich ihr vererbt habe, vorbei an Ehemann, Römisch 2, nämlich auf die Nacherben, die Kinder. Also eine sehr segensreiche Gestaltung, in der ich zum einen in Stufen den Weg meines Vermögens beschreiben und bestimmen kann, zum anderen mir unliebsame Personen aus dem Erbe heraushalte.
Und die Stichworte dazu wären die Vorerbschaft und die Nacherbschaft.
Genau, so nennt man das rechtlich. Und ich würde aber nochmals betonen, dass man sich dazu beraten lassen sollte, denn das muss man auch wissen, die Vor- und Nacherbschaft verfügt auch über gewisse Tücken, denn im Regelfall ist es so, ein Vorerbe, der darf nicht alles tun mit dem Ererbten, was er gerne möchte. Er darf zum Beispiel Immobilien nicht veräußern, er darf sie auch nicht belasten mit einer Hypothek oder einer Grundschuld. Und ein Vorerbe, also in meinem Beispiel die überlebende Ehefrau, darf aus dem Ererbten nichts Nennenswertes verschenken. Der Sinn ist der, wenn ich schon in Stufen das Vermögen festlege, dann sollen ja auch die Nacherben, in meinem Fall die Kinder, geschützt werden und da soll noch etwas übrig bleiben. Aber vielleicht noch ein Zusatz, man kann auch eine sogenannte befreite Vorerbschaft letztwillig verfügen. Also ich schreibe, meine Ehefrau ist befreite Vorerbin, dann darf sie Immobilien veräußern, dann darf sie auch Immobilien belasten. Aber ganz wichtig, auch bei der befreiten Vorerbschaft bleibt es bei dem Verbot, dass man aus dem Ererbten nichts Nennenswertes verschenken darf.
Wenn wir heute über das Erben und Vererben mit Sinn und Verstand sprechen, Herr Professor Gröll, denke ich, ist es erstmal wichtig, dass ich überhaupt weiß, wem etwas zusteht und was ich regeln sollte, was ich regeln kann und was auch der Gesetzgeber schon für mich geregelt hat, was ich auch gar nicht umgehen kann.
Ja, die Frage, wem steht etwas zu? Vom Erbe steht niemandem etwas zu. Das muss man immer ganz klar sehen, weil das in der Praxis oft vermengt wird. Auf das Erbe hat niemand einen Anspruch. Das bedeutet zugleich, der Erblasser kann sein Vermögen hinlenken, wohin er möchte. Er kann also auch die nahesten Angehörigen in seinem Testament enterben. Aber, und ich bin sicher, dass Ihre Frage darauf hinzielt, es gibt natürlich ein Minimum dessen, was einem bestimmten Personenkreis zusteht. Und das ist der sogenannte Pflichtteil. Nur, ich komme zurück auf die Unterscheidung. Der Pflichtteil ist kein Anteil am Erbe. Ein Pflichtteilsberechtigter bekommt keinen Eigentumsanteil an einer Immobilie, an einem Unternehmen, an der Briefmarkensammlung. Nein, das Eigentum bleibt oder liegt bei den Erben. Der Pflichtteilsberechtigte hat nur in Anführungsstrichen einen Geldanspruch. Und dieser Geldanspruch, den muss er ja beziffern. Und der richtet sich nach dem vollen Verkehrswert, also Marktwert des Nachlasses. Mhm. Das heißt auch, dass der Pflichtteilsberechtigte natürlich den Nachlass und dessen Wert kennen muss, um sagen zu können, was er nun vom Erben an Geld verlangt.
Der Pflichtteil, sagen Sie, ist immer ein Geldanspruch und ich kann etwas, was ich zu vererben habe, ob es eine Immobilie ist, eine Firma oder wertvolle Wertgegenstände, Schmuck, Gold, was auch immer, dass ich kann immer nahe Angehörige sozusagen enterben und es Menschen geben, die mir wichtig sind, wo ich sage, sie sollen das bekommen. Jetzt gibt es aber sehr oft Ärger, gerade was diesen Pflichtteilsanspruch betrifft, Herr Professor Groll. Und oftmals können sich Erben es nicht leisten, den Pflichtteil weiterzugeben, der ein Geldanspruch ist, weil sie das Geld vielleicht einfach nicht haben. Wie kann ich denn da auch schon Vorsorge treffen, dass ich dann die Erbengemeinschaft, die neuen Erben und die Pflichterben ja nicht verstreiten?
Ja, nun könnte man meinen, wenn jemand erbt, dann muss er auch imstande sein, müsste er imstande sein, den Pflichtteil auszuzahlen. Aber genau das ist ja in vielen Fällen nicht der Fall. Sehr häufig ist es ja so, dass der Nachlass im Wesentlichen aus einem kleinen Unternehmen oder eben aus dem selbstgenutzten Familienwohnheim besteht. Das ist geradezu klassisch, die kleine Eigentumswohnung oder ein kleines Einfamilienhaus. Und das ist natürlich ein beachtlicher Wert, der für die Bezifferung, für die Berechnung des Pflichtteils eine große Rolle spielt. Aber das ist ja nun ein Sachwert, indem ich als Witwe zum Beispiel in einer Eigentumswohnung wohne, habe ich ja dadurch noch kein Bargeld. Dennoch errechnet der Pflichtteilsberechtigte seinen Pflichtteil auch aus dieser Eigentumswohnung. Und wenn dann daneben nicht nennenswertes Barvermögen vorhanden ist oder Wertpapiere und dergleichen, dann kommt der Erbe in vielen Fällen, das ist ja unsere tägliche Praxis, in der wir das erleben, in größte Probleme, sprich Liquiditätsprobleme. Und das ist eben der Grund, dass man auch lebzeitig sich unbedingt schon beraten lassen sollte. Wie kommt man denn aus dieser Falle heraus? Gibt es da eine Möglichkeit, durch dieses Nadelöhr von Pflichtteilsansprüchen hindurchzukommen? Und das ist in der Tat wieder eine Frage der Gestaltung. Eine Möglichkeit wäre die, von der auch viele Gebrauch machen, dass man zum Beispiel mit seinen Kindern, die ja beim Tod eines Elternteils pflichtteilsberechtigt sind, wenn sie enterbt wurden, dass man mit diesen Kindern lebzeitig bereits einen Pflichtteilsverzichtsvertrag schließt. Das muss allerdings notariell geschehen, sonst wäre es null und nichtig. Ja, und ich erlebe Kinder genug, die sagen, ja, selbstverständlich machen wir das. Manche reagieren dann auch ein bisschen düpiert, weil sie sagen, das hätten wir ja sowieso nicht geltend gemacht, müssen wir denn da nun extra zum Notar? Da sind wir ganz im Bereich der Familienpsychologie. Das muss man behutsam ansprechen, dieses Thema, wo man sich nicht sicher ist, ob die Kinder den Pflichtteil geltend machen und wo man nicht möchte, dass sie ihn geltend machen beim Tod des erstverstorbenen Elternteils. Da wäre in der Tat dieser notarielle Pflichtteilsverzichtsvertrag eine gute Lösung. Nur gibt es natürlich auch Kinder, die sagen, tja, wenn ich jetzt auf meinen Pflichtteil verzichten soll, der mir ja gesetzlich eines Tages zustehen wird, was bekomme ich denn dafür? Da sind wir im Bereich der Verhandlungen über eine Ablöse. Natürlich kann man das machen, dass man den Kindern einen bestimmten Geldbetrag oder sonst irgendeinen Vermögenswert jetzt schon zukommen lässt, als Gegenleistung dafür, dass sie auf ihren Pflichtteil verzichten. Also das wäre die Hauptmöglichkeit, um sozusagen aus dieser Geschichte herauszukommen, um sicher zu gehen, dass der überlebende Elternteil auf Pflichtteil nicht in Anspruch genommen wird, dass man jetzt schon lebzeitig mit den Kindern einen notariellen Pflichtteilsverzichtsvertrag schließt. Es gibt noch andere Möglichkeiten, auf die wir vielleicht noch zurückkommen.
Ich möchte das noch mal kurz zusammenfassen, Herr Professor Groll. Das heißt also, wenn ich ablebe und meine Frau, mein Mann und ich, wir haben Kinder, dass wenn ein Partner ablebt, dass nicht automatisch das Haus, das Vermögen auf den verbleibenden Ehepartner übergehen, sondern auch an die Kinder. Und dass eigentlich der verbleibende Partner die Kinder den Pflichtteil sozusagen als Geldwert auszahlen muss.
Das ist der, möchte ich sagen, in den Fällen, wo ein Testament gemacht wird, der Normalfall. Das ist, Sie haben wahrscheinlich das klassische Modell des sogenannten Berliner Testaments im Auge. Das heißt, die Eltern errichten ein sogenanntes gemeinschaftliches Ehegattentestament, in dem sie sich gegenseitig zu Alleinerben einsetzen und dann noch bestimmen, wo das Vermögen hingeht, wenn beide nicht mehr leben. Berliner Testament genannt, wahrscheinlich auch den Hörern weitgehend bekannt. Und das hat eben die Folge, dass ja im ersten Erbfall, da der überlebende Ehepartner allein erbt, die Kinder, die ja gesetzliche Miterben gewesen wären, enterbt sind und wegen dieser Enterbung den Pflichtteil haben. Wenn die Eltern kein Testament schreiben, dann kommen wir ja zur gesetzlichen Erbfolge. Wenn dann ein Elternteil stirbt, erben ja automatisch der überlebende Elternteil und die Kinder gemeinsam. Also zum Pflichtteil kommt man in all diesen Fällen nur, wenn die Kinder enterbt wurden oder per Testament weniger bekommen haben, als ihnen als Pflichtteil zusteht.
Und das wirft schon viele Fragen auf. Herr Professor Groll, Pflichtteil, Pflichtteilsverzichtvertrag, Ablöse haben Sie eben genannt. Das sind alle Stichworte, die uns manchmal nicht so ganz klar sind, was manche Paare ja auch schon vorweg machen, damit es dann keinen Ärger gibt mit den Kindern, ist, dass sie versuchen, im Vorfeld schon die Dinge zu klären im Gespräch. Und manchmal sagt man auch, wir wollen jetzt kein Misstrauen schüren, wir wollen das jetzt mal vertraglich nicht festlegen, aber es ist ja eigentlich doch schon alles klar. Was sollte man dabei bedenken, wenn es um Absprachen geht und vielleicht auch schon um Schenkungen im Vorfeld, damit vielleicht auch Erbschaftssteuer gespart wird?
Das sind jetzt zwei Themen, die zusammenhängen, aber die man doch in der Argumentation trennen muss. Die erste Frage ist die, sollte man eigentlich mit seinen Kindern schon über sein Testament sprechen? Da liegt es ja nahe, davon auszugehen, dass in einer Familie, in der Liebe und Vertrauen herrschen, das Vernünftigste wäre, weil man sich von Elternseite auch ein Bild zum Beispiel über die Wünsche der Kinder machen kann. Und doch, ja, es wird die Zuhörer vielleicht auch etwas überraschen. Ich warne, in fast allen Fällen geht dieses lebzeitige Besprechen der Vermögensnachfolge schief. Warum? Ja, man meint es ja als Eltern nur gut. Man ist ja überhaupt nicht verpflichtet, hier diese Dinge anzusprechen und hofft, dadurch Klarheit und Frieden zu stiften. Und doch weckt man vielleicht Begehrlichkeiten. Es besteht ja die große Gefahr, dass mehrere Kinder plötzlich den Finger heben, wenn es um die Verteilung eines bestimmten Gegenstandes oder von Gegenständen geht, dass ein gewisser Frust bei den Kindern entsteht, wenn es der Bruder wagt, als Erster den Finger zu heben, wenn es um die Zuteilung des Klaviers geht. Also es ist ganz erstaunlich, dass in aller Regel diese lebzeitigen Gespräche über die Verteilung schiefgehen und man verschenkt ja ein Stück seiner Freiheit. Man hat ja einen guten Grund oder mehrere Gründe, die Verteilung so oder so vorzunehmen, wie man sich das heute vorstellt. Aber die Grundlage für diese Verteilung sind ja ganz bestimmte Verhältnisse, die heute herrschen. In 5 Jahren kann alles vollkommen anders aussehen. Da kann Sand ins Getriebe gekommen sein durch die Krankheit eines Kindes, durch berufliche Probleme, durch das Hinzutreten weiterer Familienmitglieder, Schwiegerkinder und so weiter. Und man hat vielleicht neue Gründe, bessere Gründe, es anders zu machen. Aber durch das Gespräch, das man bereits mit seinen Kindern geführt hat oder die Gespräche, hat man ja bestimmte Hoffnungen und Erwartungen geweckt, die nur noch enttäuscht werden können. Also größte Vorsicht. Ich kenne natürlich die Bereiche, in denen es sinnvoll ist, lebzeitig die Kinder einzubeziehen in die Vermögensnachfolge, natürlich im betrieblichen Bereich. Da muss man ja auch zunächst mal ausloten, wer kommt überhaupt in Frage, wer wäre bereit, das Unternehmen zu übernehmen. Und da geht es dann auch vielleicht um die Frage des Ausgleichs zwischen den Geschwistern, wenn einer das Unternehmen bekommt. Aber im privaten Bereich geht es fast immer schief. Das ist die Frage, sollte man über das Testament mit den Kindern sprechen. Davon unabhängig ist die zweite Frage, die Sie angesprochen haben, nämlich sollte man eigentlich schon lebzeitig Vermögen auf die Kinder übertragen? Da wird den Hörern geläufig sein, das Hauptargument, ja, je früher man überträgt, desto größer die Chance für die Kinder, Erbschaft oder Schenkungssteuer zu sparen. Denn alle 10 Jahre kann ich ja dem Kind wieder etwas zukommen lassen, steuerfrei bis zur Höhe des Schenkungssteuerbetrags. Und das bedeutet natürlich, je früher man Vermögen auf die nächste Generation oder die nächsten Generationen, ich denke dabei auch an Enkel, überträgt, desto größer die Chance für die Nachfolgenden, dass Steuer gespart wird. Aber das ist nur der erbschaftssteuerliche, der schenkungssteuerliche Aspekt. Es gibt eine Reihe von Gründen, die Anlass zur Warnung sind, lebzeitig sich schon von Vermögen zu trennen. Und wenn Sie darüber auch etwas hören möchten, dann kann ich dazu auch gerne noch etwas sagen.
Jetzt erstmal lassen wir die Hörer zu Wort kommen. Dankeschön, Herr Professor Groll, bis hierhin. Herzlich willkommen in der Lebenshilfe, liebe Hörerinnen und Hörer hier bei Radio Horeb. Heute unser Thema Erben und Vererben mit Sinn und Verstand mit dem Fachanwalt für Erbrecht, Familienerbrecht mit Professor Klaus-Michael Groll. Ich darf jetzt ganz herzlich eine Frau aus Norddeutschland begrüßen. Grüß Sie Gott.
Guten Morgen. Ich habe vielleicht einen komplizierten Fall. Ich bin Ausländerin, habe aber noch einen Pass von meinem Heimatland und habe dort ein Haus und war da beim Rechtsanwalt, um wie es mit der Erbe ist. Ich wurde dort beraten. Ich muss nach dem Gesetz des Landes mein Erbe dort, wie sagt man, regeln. Ja. Und dann wurde mir auch zugeraten, dass ich nur an ein Kind vererbe. Es wäre sonst zu kompliziert. So, als ich dann nach Deutschland zurückkam, wo ich hier 42 Jahre verheiratet bin, aber keinen deutschen Pass habe, da wurde mir hier geraten, dieses Testament in Irland nicht zu machen, sondern beide, zum Beispiel unser Haus in Irland und unser Haus, das wir hier besitzen, zusammenzufassen und hier zu vererben. Und jetzt frage ich, was haben die mir erzählt?
Also das wäre fahrlässig, wenn ich Ihnen jetzt in einem solchen Fall sozusagen aus der Hüfte geschossen eine Lösung anbieten würde, da müsste man natürlich weitere Einzelheiten kennen. Ganz generell, und das wird dann auch für die anderen Zuhörer von Interesse sein, gilt Folgendes. Derjenige, der Ihnen gesagt hat, dass das Erbrecht Ihrer Staatsangehörigkeit gilt, hat Recht. Das heißt, wenn Sie irische Staatsangehörige sind und sterben, dann wird der Fall nach irischem Erbrecht abgehandelt und Sie sehen, dass das allein es unmöglich macht, in diesem Fall hier schon auf die Schnelle ihre Probleme zu lösen. Das heißt, Sie müssen sich unbedingt beraten lassen von jemandem, der das deutsche Erbrecht und das irische Erbrecht kennt. Denn es handelt sich um einen sogenannten kollisionsrechtlichen Fall. Sie leben hier, sind aber Iren. Vermögen ist möglicherweise auch in Irland. Also mehrere Rechtsordnungen kollidieren hier miteinander und man muss natürlich das Verhältnis dieser Rechtsordnungen in Ihrem konkreten Fall klären. Eines kann man noch hinzufügen. Wenn Sie auch Vermögen in Irland haben sollten Sie nicht nur in Deutschland ein Testament errichten, sondern für die Vermögensgegenstände, die sich in Irland befinden, nach dortigem Recht mit einem dortigen Notar ein Testament. Denn das erleichtert die Abwicklung in Irland sehr. Denn bis Sie in Deutschland einen Erbschein haben, der dann auch in Irland akzeptiert wird, das kann dauern und manchmal ist das eine fast unüberwindbare Hürde. Also dann bitte durchaus zwei Testamente errichten. Eines in Irland, nur für die Gegenstände, die sich dort befinden. Aber ich bitte um Verständnis, mehr kann man wirklich dazu nicht sagen. Vor allem kann ich jetzt ja hier nicht raten, nur einer Person etwas zukommen zu lassen. Das ist ja auch wieder eine Frage der Familienpsychologie. Da geht es nicht nur um Erbrecht, Erbschaftssteuerrecht, sondern um die Verteilungsgerechtigkeit. Aber mit einem vernünftigen, einfühlsamen Berater können Sie in einem ruhigen Gespräch selbst diese Verteilungsfrage auch mit erörtern.
Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich. Sie haben mir schon sehr geholfen.
Dankeschön. Alles Gute nach Norddeutschland. Auf Wiederhören.
Wiederhören.
Wir bleiben im Norden, verlagern den Blick etwas auch in den Osten Deutschlands. Frau Schlüter aus Berlin, grüß Sie Gott.
Grüß Gott. Ich habe eine Frage zu dem Berliner Testament und einem nachfolgenden Testament. Mein Vater ist vor 30 Jahren gestorben und meine Eltern hatten ein Berliner Testament. Eine Schwester, wir sind 5 Kinder, ist zwischenzeitlich auch gestorben und nun ist meine Mutter gestorben und wir fanden ein neues Testament vor, das mich zum Erben eines Grundstückes einzieht, was es überhaupt an Wert gibt, macht und meinen Bruder das Wohnrecht auf Lebenszeit zukommen lässt. War gar nicht klar unserer Familie, dass meine Eltern, dass da schon ein Testament vorlag. Und das haben wir jetzt gefunden. Und meine Frage ist jetzt, wie ist das, wenn wir Kinder, wir sind jetzt 8 Erben, 5, also 4 lebende, überlebende Geschwister und 4 Kinder der verstorbenen Schwester. Und wir erben also alle dieses Grundstück. Und mein Bruder ist wohnt also auf diesem Grundstück und hat kein Einkommen. Und meine Mutter wollte deswegen eben, dass er dort bleiben kann, dass das gesichert ist. Wie könnte man das nun lösen? Können einzelne Kinder das Erbe ausschlagen? Und kann mein Bruder auch darauf verzichten und erbt dann automatisch seine Tochter?
Auch eine sehr große Frage, Herr Professor Kroll.
Ja, ich glaube schon, dass wir das in den Griff bekommen. Also zunächst einmal zum Verständnis der Zuhörer. Berliner Testament wurde von den Eltern errichtet. Das bedeutet, sie haben sich gegenseitig zu Alleinerben eingesetzt und gleichzeitig geregelt, dass, so vermute ich es in dem Fall, im Schlusserbfall, wenn also der zweite Elternteil stirbt, die Kinder erben. Jetzt können natürlich die Eltern, solange sie beide leben, das ist jetzt von allgemeiner Bedeutung, was ich sage, das Testament jederzeit ändern. Man zerreißt es, man ergänzt es, man schreibt ein neues. Das ist immer möglich. Will einer aus diesem gemeinschaftlichen Testament aussteigen, weil ihm zum Beispiel die Schlusserbfolge nicht mehr gefällt, weil ein Enkel oder ein Kind Drogen ergreift, kommt er auch raus aus dem Testament. Selbst wenn der andere an diesem gemeinschaftlichen Testament festhalten möchte, dann muss der eine, der dieses Testament nicht mehr möchte, zum Notar gehen. Er widerruft es und dieser Widerruf wird dem anderen Ehepartner zugestellt. Damit ist das Testament insgesamt vom Tisch, also die letztwilligen Verfügungen beider.
Also zur Lebzeit.
Zur Lebzeit. Das ist jetzt eine ganz wichtige Phase. Wenn beide leben, kommt man also auf jeden Fall auch als Einzelner aus diesem Testament heraus. Ist nun einer von beiden gestorben, dann ist die gesetzliche Regel die, besonders dann, wenn Schlusserben die Kinder oder Enkel sein sollen, dass der Überlebende an die gemeinsam getroffene Schlusserbenregelung gebunden ist. Das heißt, er kann es nicht mehr ändern. Und das haben wir laufend, dass der Überlebende meint, sich den neuen Verhältnissen anpassen zu können und ein neues Testament machen zu können. Andere glauben, es gäbe gar kein Testament mehr. Die haben vergessen, dass früher mal mit dem vorverstorbenen Ehepartner bereits ein gemeinschaftliches Testament errichtet worden ist. Also das ist alles null und nichtig. Das heißt, in diesen Fällen, wo die Kinder die Schlusserben sein sollen, darf der überlebende Ehepartner in aller Regel das Testament nicht mehr ändern, mit einem Ausnahmefall, der allerdings in der Praxis eine große Rolle spielt und natürlich auch in der Beratungspraxis. Darauf weisen wir in den Beratungsgesprächen immer hin. Und das ist einer der Kernpunkte überhaupt bei einem gemeinschaftlichen Testament. Wenn nämlich die Eheleute sich in dem gemeinschaftlichen Testament das Recht einräumen, vielleicht auch gegenseitig einräumen, dass der Überlebende die Schlusserbfolge doch noch ändert, dann kann er es auch tun. Aber das ist Voraussetzung, diese sogenannte Änderungsvollmacht. Wenn sich das nicht in dem Testament findet, dann ist in der Tat, und das ist ja auch vernünftig, der Überlebende gebunden, denn das Vermögen kommt ja oft von beiden und man hat gemeinsam zu Lebzeiten festgelegt, bei wem es mal enden soll. Dann soll natürlich der Überlebende sich über diesen gemeinsam festgelegten Willen auch nicht einfach hinwegsetzen können.
Jetzt habe ich noch die Frage, was den Verzicht anbelangt, also für uns ist es einfach günstiger, wenn nicht so viele Erben aus dem einen Grundstück da sind, auf dem mein Bruder da wohnt. Wenn ich zum Beispiel verzichte, erben dann automatisch meine Kinder, treten die dann ein in die Erbfolge?
Also das wäre kein Verzicht, sondern einen Erbverzicht nimmt man bereits vor, wenn die Erblasser noch leben. Das wäre eine Ausschlagung. Nicht? Daran wäre zu denken, dass Sie das Ihnen zugewandte Ausschlagen, allerdings müssen Sie da die 6-Wochen-Frist beachten, bei einem Testament 6 Wochen ab Eröffnung des Testaments durch das Nachlassgericht, das können Sie machen. Wer dann an Ihrer Stelle erbt, das muss ich mit einem kleinen Fragezeichen versehen. Zum einen in gut durchdachten Testamenten ist das geregelt. Das kann durchaus vom Gesetzlichen abweichen. Wenn es nicht geregelt ist, die Ersatzerbfolge, also wer dann durch Ihre Ausschlagung an Ihre Stelle tritt, dann gibt es eine gesetzliche Vermutung, dass Ihre Abkömmlinge an die Stelle treten. Da müsste man das Testament sehen und jedes Nachlassgericht wird sich dann auch mit dem Willen der Erblasser befassen müssen.
Also, gut.
Aber wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich Ihre Kinder.
Also ja, das sind auch 4, das macht es nicht einfach. Gut, also vielen Dank.
Dankeschön. Ich würde gerne dazu auch noch mal eine ganz allgemeine Frage stellen, Herr Professor Groll. Wenn ich jetzt solche großen Fragen habe, wo einfach jetzt mit Bedacht entschieden werden muss, wie gehen wir jetzt mit einem Erbe um, das auf uns zukommt? Wo gehe ich denn mit diesen Fragen am besten auch hin?
Ja, die primären Ansprechpartner sind heute die Fachanwälte für Erbrecht, die ja speziell ausgebildet sind, die sich qualifizieren müssen, die auch eine bestimmte Zahl von Erbrechtsfällen, die sie bearbeitet haben, nachweisen müssen. Und der große Vorteil bei den Fachanwälten für Erbrecht ist, dass sie auch sozusagen ihren Kopf hinhalten müssen für die richtige steuerliche Beratung. Das muss man ganz offen sagen, dass ja bei Notaren genau das oft ausgeschlossen ist. Es gibt natürlich Notare, die auch auf dem Gebiet kenntnisreich sind. Aber im Großen und Ganzen findet sich ja sogar in vielen Urkunden der ausdrückliche Hinweis der Notare, dass für steuerliche Beratung nicht gehaftet wird. Also beim Fachanwalt für Erbrecht, da ist alles in einer Hand.
Und ein Testament in einem Todesfall wird ja eröffnet, auch von einem Anwalt.
Das Testament wird vom Nachlassgericht eröffnet. Es ist so, ist der Erbfall eingetreten, muss jeder, der ein Testament in Händen hat, es sofort dem Nachlassgericht überreichen. Das ist schön, dass Sie das ansprechen, dieses Thema. Denn es ist unglaublich, wie oft Testamente liegen bleiben. Und die Menschen überlegen sogar, ob sie das jetzt nun irgendjemandem zeigen, ob sie es dem Nachlassgericht überreichen. Natürlich ganz besonders dann, wenn es nicht gerade günstig ist für einen selber. Nein, das ist eine gesetzliche Pflicht. Ein Testament muss sofort abgegeben werden, selbst wenn man das Gefühl hat, ja, das hat er ja im Zustande der Testierunfähigkeit errichtet, das ist überhaupt nicht wirksam. Darüber hat der Einzelne nicht zu befinden. Jedes Testament, auch ein maschinenschriftliches, das ja ganz offenkundig unwirksam ist, muss dem Nachlassgericht überreicht werden. Wer das nicht tut, macht sich sogar wegen Urkundenunterdrückung strafbar.
Also es wird nicht von einem Rechtsanwalt eröffnet, könnte man also dann quasi nicht mit einem Fachanwalt dann alles Weitere klären, sondern klärt alles Weitere mit dem Nachlassgericht. Gehen dann alle Erben dorthin und treffen sich dort einmal oder läuft das alles schriftlich, weil auch das...
Ja, da haben Sie die amerikanischen Spielfilme vor Augen, wo dann der große Frust ausbricht, wenn das Testament eröffnet wird vom Gericht. Nein, das läuft bei uns in Deutschland so. In aller Regel wird niemand dazu geladen, wahrscheinlich auch, weil die Rechtspfleger sich entsprechende Schauspiele ersparen wollen. Das wird einfach so gemacht, der Rechtspfleger
nimmt sich den Briefumschlag, öffnet ihn, schaut sich das Testament an, ob es irgendwelche Auffälligkeiten hat. Und das ist die Eröffnung. Und das teilt er dann den Beteiligten mit, den testamentarischen Erben, den Vermächtnisnehmern und auch den gesetzlichen Erben, die vielleicht sich auf die Unwirksamkeit des Testaments, wenn sie denn benachteiligt worden sind, berufen wollen.
Und dann ist wieder jeder Erbberechtigte gefordert, für sich zu klären, wie er mit dem Erbe umgeht. Und auch vielleicht, dass man sich zusammen telefoniert. Was raten Sie denn dann, wie man am besten mit so einem Erbfall jetzt auch umgeht? Weil wenn wir über Erben und Vererben mit Sinn und Verstand sprechen, geht es uns nicht nur auch um die rechtlichen Fakten, sondern auch um das Zwischenmenschliche, was Ihnen auch immer sehr, sehr wichtig ist, Herr Professor Groll.
Ja, ich sage immer, in der erbrechtlichen Beratung 80% sind Psychologie. Natürlich muss man das Erbrecht kennen und ich betone ja immer wieder, es gibt aus meiner Sicht kein komplizierteres Rechtsgebiet, aber dann in der praktischen Anwendung, da spielen psychologische Fragen, familienpsychologische Fragen eine riesige Rolle. Das ist bei der Frage, auf die wir vielleicht noch einmal kommen, sollte man bereits lebzeitig Vermögen übertragen. Das ist bei der Testamentsgestaltung. Ich muss ja hineinleuchten in die Familie. Ich muss sehen, wie ist es um die Ehe bestellt, die Qualität der Beziehung, der Gesundheitszustand. Ich muss schauen, wie ist die Beziehung zwischen den Eltern und den Kindern, die Beziehung innerhalb der Geschwisterreihe, die Beziehung zum Schwiegerkind, alles. Das ist ja von elementarer Bedeutung für die Gestaltung des Testaments. Kein Testament gleicht dem anderen, weil keine Familie dem anderen gleicht. Und der dritte Akt, mit dem ich es ja als Erbrechtler zu tun habe, das ist die Erbauseinandersetzung. Also der Erbfall ist eingetreten. Tja, und der Prozentsatz der Fälle, in denen im Erbfall innerhalb einer Erbengemeinschaft gestritten wird, ist hoch. Also das Unmut entsteht, würde ich meinen, in mindestens 50% der Fälle. Und da gibt es natürlich viele Gründe dafür, Enttäuschtheiten und so weiter. Und da muss man dann als Berater ja nicht nur für eine Seite kämpfen. Das gilt selbst für den Rechtsanwalt, der ja an sich einen Auftraggeber hat. Nein, es ist immer wichtig, auch fair gegenüber der Gegenseite zu sein und auf kluge, behutsame Weise den Fall zu einer Einigung zu führen. Denn in der Regel hat man ja es mit Streitigkeiten innerhalb der Familie zu tun. Und ein verantwortungsbewusster Berater, auch wenn er nur von einer Seite beauftragt wurde, muss das Ganze im Blick haben und muss auch ein Interesse daran haben, dass die Beteiligten hinterher wieder miteinander reden und möglichst in Frieden leben.
Das sagt der Fachanwalt für Erbrecht, Professor Dr. Klaus-Michael Groll aus München. Unser Thema heute, Erben und Vererben mit Sinn und Verstand. Wir haben Sie eingeladen, liebe Hörerinnen und Hörer, mit Fragen sich an der Sendung zu beteiligen. Und Frau Schumacher hat uns angerufen aus der Eifel. Grüß Sie Gott, Frau Schumacher.
Ja, grüß Gott. Ich habe auch eine Frage zum Testament. Wir haben das zu gesunden Lebzeiten meines Mannes gemacht und also auf den längst Lebenden und danach auf die gemeinsamen leiblichen Kinder. Jetzt ist im letzten Jahr meine Tochter verstorben. Der Schwiegersohn ist 49, also denkt man auch zu jung, alleine zu bleiben. Wie sollte man da jetzt? Muss ich auch zu einem, wir haben eben gesagt, Fachanwalt für Erbrecht gehen oder was soll ich da machen?
Ein Berliner Testament errichtet, nicht? Sie setzen sich gegenseitig zu Alleinerben ein und Sie leben ja beide noch.
Nein, mein Mann ist vor 9 Jahren.
Ah so, ja, das ist natürlich eine ganz andere Situation. Sie haben eine Schlusserbenregelung, die Kinder sollen erben, ein Kind ist gestorben. Aber wenn Sie nicht diesen Änderungsvorbehalt mit aufgenommen haben, über den ich mich vorhin geäußert habe, dann sind Sie ja an die gemeinsam getroffene Schlusserbfolge gebunden. Das heißt, Ihre Kinder werden erben, das können Sie auch nicht mehr ändern. Und wenn ein Kind gestorben ist, dann treten nach der gesetzlichen Vermutung die Kindeskinder an die Stelle ihres vorverstorbenen Kindes. Wenn dieses Kind keine Kinder hinterlassen haben sollte, dann geht das Erbe aller Voraussicht nach an ihre anderen Kinder. Also Sie schauen, sollten bitte mal schauen in Ihr Testament, haben Sie sich da gegenseitig das Recht eingeräumt, dass der Überlebende die Schlusserbfolge noch ändern darf? Wenn nein, können Sie ja, obwohl jetzt die Tochter gestorben ist, gar nicht, Sie dürfen gar nicht mehr reagieren darauf.
Nein, ich wollte auch nicht reagieren. Ich wollte nur wissen, ob ich irgendwas machen sollte. Also berichten, dass meine Tochter verstorben ist oder so. Nun, brauche ich da gar nichts zu machen. Das geht jetzt automatisch.
Nein, es ist ja so, der erste Erbfall ist 9 Jahre her. Der ist ja ganz und gar abgewickelt. Und ja, wenn Sie eines Tages das Zeitliche segnen, dann haben wir einen neuen Erbfall und dann entscheidet sich die Erbfolge nach Ihrem Testament und natürlich nach den Personen, die dann leben. Da besteht Ihrerseits jetzt überhaupt keine Verpflichtung, irgendjemandem eine Mitteilung zu machen.
Ja, gut, das war das, was ich wissen wollte.
Dankeschön. Auf Wiederhören.
Wiederhören. Schönen Tag.
Ja, danke gleichfalls. Wäre dann in diesem Fall, Herr Professor Groll, dann auch die Kinder der verstorbenen Tochter dann die Nacherben, wenn sie als Schlusserbin eingesetzt wurde?
Ja, das ist so, wie ich das eben angedeutet habe. Wenn die Tochter, die vorverstorbene Tochter ihrerseits Kinder hinterlassen hat, ist die gesetzliche Vermutung die, dass an ihre Stelle dann ihre Kinder treten, es sei denn, dass es im Testament anders geregelt worden ist. Das ist immer eine Frage der Gestaltung im Testament. Wenn eines der Kinder vorverstirbt, wer soll eigentlich Ersatzerbe sein? Das spreche ich also bei jeder Testamentsgestaltung an. Und dann sagen die meisten Eltern, ja, wenn unsere Enkel so früh schon ihren Elternteil verlieren, also der Elternteil stirbt ja vor uns, dann wollen wir die Enkel nicht auch noch dadurch bestrafen, dass das, was an sich ihr Elternteil von uns bekommen hätte, nun auch noch an die anderen Kinder geht. Nein, also dann treten an die Stelle des vorverstorbenen Kindes die Enkel. Andere sagen, ja, die Enkel sind noch klein, wir kennen deren Entwicklung noch gar nicht. Wir setzen dann doch lieber als Ersatzerben für unser vorverstorbenes Kind ein unsere anderen Kinder. Mhm. Das ist eine Frage des Einzelfalls.
Gut, jetzt haben wir eine Hörerin aus der Oberschwaben am Telefon. Auch sie darf ich herzlich begrüßen in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Grüß Gott.
Grüß Gott. Grüß Gott, Herr Professor.
Grüß Gott.
Jetzt kommen ganz verschiedene Fragen und ein schwieriger Fall. Und ich möchte mich zuallererst bedanken für Ihre sehr ausführlichen psychologischen Betrachtungen auch. Das würde ich mir eigentlich von jedem Fachanwalt wünschen oder auch Notar. Also mein Fall ist derjenige, dass mein Vater 2009 verstarb und dann ich ein Jahr eigentlich nichts mehr hörte, weder von meiner Stiefmutter noch von meinen sonstigen Geschwistern. Und dann habe ich mal bei dem zuständigen Notar angerufen, ob es da noch keinen Testamentseröffnung oder sowas gegeben hat und dass ich die älteste Tochter bin. Also ich habe einen Bruder aus erster Ehe und 4 Halbgeschwister aus zweiter Ehe. Und dieser Notar, den ich dann erreicht habe, der hat gesagt, dass ich als älteste Tochter nicht angeschrieben worden bin, weil ich nicht im Testament erwähnt bin. Und dann habe ich gesagt, also ich bin die älteste Tochter und die erste Frau ist gestorben und ich bin ja auch Tochter meines Vaters. Und dann über ein Jahr später kam dieses Testament und da stand also drin, die Aufteilung, wer was kriegt, es dreht sich um einen kleinen Hof im Hohenlohekreis, wer da was kriegt, also inzwischen haben meine Halbgeschwister, 2 Brüder haben auf den Hof gebaut, also stehen jetzt inzwischen 3 Häuser und die ganzen Grundstücke und alles ist verteilt und mein Bruder und ich, wir sind nicht in diesem Testament erwähnt. Mhm. Und dann steht auch noch, dass uns quasi der Pflichtanteil entzogen ist.
Herr Professor Grolk, da kann man jetzt doch schon was dazu sagen, oder?
Ja, sehr viel. Also das klingt wie ein schlechtes Märchen.
Ja, es ist auch ganz schlimm für mich. Ich habe also wirklich gesundheitliche Probleme gekriegt, weil es war für mich wie wenn ein Baum, der in der Erde wächst, abgeschlagen ist. Und ich konnte auch seither, also ich bin seit 2009 nicht mehr in meiner Heimat gewesen. Es ist
Aber hören wir doch jetzt, was Herr Professor Groll da erstmal zu sagen hat.
Ja, Dankeschön. Sie haben den Kernsachverhalt ja geschildert, sodass man das wirklich schon kommentieren kann. Wenn ich sage, es klingt wie ein schlechtes Märchen, dann bezieht sich das primär darauf, dass Sie von dem Notariat, und wir haben ja in Baden-Württemberg noch die Amtsnotariate, da sind ja die Nachlassgerichte ganz überwiegend noch nicht etabliert. Also, dass das Notariat Sie nicht verständigt hat, das wäre selbstverständlich Pflicht des Notariats gewesen, Sie gleich zu verständigen, denn Sie sind leibliche Tochter des Verstorbenen und damit gesetzliche Erbin. Ja, also das ist mir völlig unbegreiflich, dass Sie diese Auskunft bekommen haben. Und das ist so unbegreiflich, dass ich hier fast an ein Missverständnis glaube oder eben an einen Lapsus des Notariats. Denn das weiß das Notariat auch, dass man eine gesetzliche Erbin, sprich die eigene Tochter, von dem Erbfall und von dem Testament verständigen muss, auch wenn sie in dem Testament enterbt worden sind. Denn nur wenn Sie das Testament kennen, kennen Sie ja auch Ihre Rechte und damit Ihre Pflichtheitsansprüche. Da bin ich beim nächsten Thema. Sie haben gesetzliche Pflichtheitsansprüche, die sich einmal nach der Höhe des Nachlasses richten und dann natürlich nach Ihrer Pflichtheitsquote. Dass Ihnen der Pflichtteil entzogen worden ist im Testament, ist natürlich ein Sonderproblem, zu dem ich hier nichts sagen kann. Aber wenn Sie keinen massiven Grund für die Pflichtheitsentziehung geliefert haben sollten, dann ist die Entziehung natürlich unwirksam und Sie haben einen Pflichtheitsanspruch. Und bei der Gelegenheit kann ich ja gleich sagen, wann man den Pflichtteil entziehen kann. Da müssten Sie Ihrem Vater schon nach dem Leben getrachtet haben, ihn körperlich misshandelt haben. Sie müssten ihm gegenüber, also das sind jetzt Alternativen, Sie müssten ihm gegenüber die Unterhaltspflicht verletzt haben. Sie müssten ihm gegenüber ein schweres Vergehen begangen haben oder Sie müssten, das muss ich kaum erwähnen, eine vorsätzliche Straftat begangen haben, mit einer Freiheitsstrafe von einem Jahr mindestens ohne Bewährung. Also wenn alles das nicht gegeben ist, dann ist die Pflichtteilsentziehung unwirksam und Sie haben Pflichtteilsansprüche. Aber bitte aufpassen, Sie haben erwähnt, Ihr Vater sei 2009 verstorben. Diese Pflichtteilsansprüche verjähren in 3 Jahren. Das heißt, wenn Sie Ihren Pflichtteil geltend machen wollen, sollten Sie jetzt handeln, zu einem Fachanwalt für Erbrecht gehen, diese Ansprüche geltend machen. Das geht ja los zunächst mit Auskunftsansprüchen. Sie müssen ja von den Erben und dürfen auch erfahren, was im Nachlass sich im Einzelnen befindet. Und dann können Sie Ihren Pflichtteil berechnen. Wenn ich sagte, in 3 Jahren, auch das wieder für alle Zuhörer, viele glauben, ein hartes Wort oder ein klarer Brief oder ein harter Anwaltsbrief unterbreche die Verjährung. Nein, Sie müssen dann innerhalb der 3 Jahre geklagt haben. Nur durch eine Klage unterbrechen Sie die Verjährung oder Sie vereinbaren mit den Erben einen Verjährungsfrist, der auch nur vorübergehend sein muss. Dann können Sie also auch die Luft aus der Geschichte herausnehmen. Aber bitte behalten Sie die Verjährungsfrist im Auge.
Ja, das ist auch noch eine moralisch-ethische Frage. Also ich habe mir es noch nicht getraut, da gerichtlich vorzugehen, obwohl mutig, ich sehr verletzt war.
Da darf ich Sie wirklich ermuntern, seien Sie mutig, denn das Unrecht liegt nicht auf Ihrer Seite. Dass der Vater sein Vermögen so verteilt hat, das ist seine Sache. Privatautonomie, Testierfreiheit, er kann es verteilen, wie er will. Aber dass das Gericht Sie nicht verständigt hat, ja, darin liegt ein klarer Fehler und Sie sollten sich nicht scheuen, jetzt, ich darf sagen, endlich Ihre Ansprüche geltend zu machen. Sonst laufen Sie Gefahr, dass sich nachher vielleicht gar nicht mehr klären lässt, was im Nachlass drin war. Natürlich bei Immobilien lässt es sich immer klären. Oder der eine oder andere Erbe hat dann vielleicht gar nichts mehr. Also, greifen Sie an.
Vielen Dank, Herr Professor Groll.
Bitteschön.
Dankeschön.
Ihnen ist alles Gute, gottesreichen Segen und viel guten Geist. Ja, jetzt eine Hörerin aus Bayern. Ich grüße Sie herzlich.
Grüß Gott, ich hätte eine Frage, die passt vielleicht nicht ganz dazu. Es betrifft also meinen Sohn, der hat ein geistig nicht behindert, also körperlich behindertes Kind. Und es wird also wohl sein Leben lang betreut von Sozialeltern. Jetzt ist meine Frage, im Todesfall, welche Rückforderungen können da auf ihn zukommen?
Das ist ein Thema, das sehr gut und total in unseren Zusammenhang hineinpasst. Das Stichwort ist das sogenannte Behindertentestament. Also man müsste dann ein Behindertentestament errichten, das den Zweck hat, um das Vermögen, das das geistig behinderte Kind einmal erbt oder erben wird, sei es auch ein Pflichtteilsanspruch, eine Mauer baut, eine Schutzmauer gegenüber Rückgriffsansprüchen des Sozialhilfeträgers. Das ist ja klar, wenn der Staat, der Sozialhilfeträger, bestimmte Leistungen erbringt und erfährt dann, dass die Person, für die geleistet wurde, etwas bekommen hat, sei es über Pflichtteil, sei es über eine echte Erbschaft, dass dann der Staat vernünftigerweise Rückgriff nehmen möchte. Aber er ist da, wenn man das klug gestaltet, in einer gar nicht so günstigen Situation. Man errichtet ein sogenanntes Behindertentestament. Und in diesem Testament muss man ganz bestimmte Dinge regeln. Ich nenne nur zwei Stichworte, weil das würde jetzt wirklich zu weit führen und wäre zu kompliziert für eine solche Sendung. Wichtig wäre vor allem eine Dauertestamentsvollstreckung, dass das, was dieser behinderte Sohn bekommt, unter Dauertestamentsvollstreckung gestellt wird. Und ich würde eben auch noch empfehlen, dass man ihm nicht einen Pflichtteil überlässt, sondern einen gewissen Erbteil, den aber als Vorerbe, Sie erinnern sich vielleicht an das, was ich vorhin zur Vor- und Nacherbschaft gesagt habe, und gleichzeitig setzt man einen oder mehrere Nacherben für den Fall ein, dass nun der behinderte Sohn stirbt, nachdem er geerbt hat. Also zwei Stichwörter nur sozusagen als Merkposten für Sie, Dauertestamentsvollstreckung und Vor- und Nacherbschaft, das gehört dann in ein solches Testament. Denn wenn man ihn total enterbt, dann hätte er einen Pflichtteilsanspruch und den kann der Sozialhilfeträger auf sich überleiten und damit hätte der Sozialhilfeträger auch Zugriff auf das Vermögen, das man dem behinderten Sohn vererbt hat. Bitte beraten lassen.
Kann man sowas in Ihrem Buch auch nachlesen?
Das Behindertentestament, das finden Sie in einem anderen Buch, an dem ich mitgewirkt habe. Das ist das Praxishandbuch Erbrechtsberatung. Das ist ein dicker Erbrechtsschinken. Ich glaube, das größte Erbrechtsbuch, was am Markt ist. Praxishandbuch Erbrechtsberatung. Da ist ein ganzes Kapitel über das Behindertentestament drin. Aber ich würde wirklich empfehlen, bevor Sie sich das zu Gemüte führen, sollten Sie lieber einen Fachanwalt für Erbrecht ansprechen. Der hat das in aller Regel im Griff.
Ja, das glaube ich auch. Ich bedanke mich ganz herzlich. Ja?
Bitte sehr.
Alles Gute auch für Sie. Auf Wiederhören. Eine Problematik oder eine Thematik, Herr Professor Groll, ist auch eine innere Einstellung von vielen Menschen, die sagen, ich möchte nicht, dass vielleicht ein Sozialhilfeträger jetzt auf unser Erbe zugreift, dass wenn eines der Kinder vielleicht behindert ist. Was hat denn da der Gesetzgeber auch geregelt?
Der Gesetzgeber hat diesen Bereich gar nicht geregelt. Das ist ganz normales Erbrecht, dass man wie auch um das Vermögen, um das Erbe anderer Personen herum eine Schutzmauer bauen kann. Es ist nur einfach so, dass das Recht so ist, das Sozialhilferecht, dass der Sozialhilfeträger hier die Möglichkeit des Rückgriffs hat. Mhm. Und es entscheidend ist, dass der Bundesgerichtshof diese Hilfskonstruktion, die ich eben beschrieben habe, für zulässig erklärt hat. Man könnte ja vielleicht auf den Gedanken kommen zu sagen, na ja, zunächst nimmt jemand Leistungen des Staates in Anspruch Und wenn er dann selber zu Vermögen kommt, durch eine Erbschaft, dann möchte er da nichts zurückzahlen. Das könnte vielleicht sittenwidrig sein. Die Frage ist in der Rechtsliteratur sehr umfangreich erörtert worden. Aber klare Frage, klare Antwort. Der Bundesgerichtshof sagt, das sei möglich im Rahmen der Testamentsgestaltung, ein solches Vermögen auf diese Weise zu schützen.
Dankeschön. Jetzt hat uns eine Hörerin aus Schwaben erreicht. Auch Sie begrüße ich herzlich. Grüß Gott.
Grüß Gott. Ja, ich habe jetzt auch durch Ihre letzte Ansprache eine Frage, die vielleicht nicht hundertprozentig passt. Es geht um meinen Sohn, der von seinem Vater erst später anerkannt wurde als der Vater, der eine erste Ehe geführt hat, mit der damaligen Frau eine Scheidung hatte und bei dieser Scheidung eben das dritte Kind, das meins ist, nicht angegeben hat. Und jetzt die Frage, wenn er auch nicht Alimente zahlt, ist dann mein Sohn irgendwann erbberechtigt oder muss ich dann jetzt schon wegen dieses Falls, dass mein Sohn vielleicht, ist ein Kind, das nicht ehelich gerichtlich angegeben war und dem der Vater auch keine offiziellen Alimente zahlt, ist das dann erbberechtigt oder nicht?
Also die Alimente spielen keine Rolle. Die entscheidende Frage ist, er rechtlich anerkannt worden als Sohn. Gilt er recht?
Dann hat er das schon gemacht, ja, aber das andere ist alles noch nicht geregelt. Ja,
ja, also
rechtlich ist er jetzt anerkannt.
Ja, dann hat der Sohn auch Erbansprüche.
Aha, gut, ja. Also muss ich da nicht auch in die Zukunft nicht fürchten.
Nein, wenn wirklich, das ist wirklich entscheidend. Ich meine, wenn jemand in einer anderen Ehe geboren wird, dann gilt ja die gesetzliche Vermutung, dass der Ehepartner auch wirklich der Vater ist. Ja,
nein, ich bin nicht verheiratet, ich bin allein.
Ja, nein, aber der Sohn, also entscheidend ist, ob eine rechtliche Beziehung besteht, jetzt nicht nur eine biologische, wenn dieses Kind als rechtliches Kind des leiblichen Vaters gilt, dann bestehen auch Erbansprüche.
Aha.
Ja.
Interessant, gut.
Ja.
Gut, danke.
Dann alles Gute auch für Sie.
Ihnen auch.
Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Das war eine Hörerin aus Schwaben und jetzt gehen wir nach Sachsen-Anhalt. Grüß Sie Gott.
Grüß Gott. Ich habe eine Frage. Mein Mann ist vor 4 Jahren gestorben. Wir haben auch ein Berliner Testament. Und in dem unsere Kinder als Nacherben eingesetzt sind. Jetzt hat mein Mann aber ein Kind mit in die Ehe gebracht. Und ich besitze ein Grundstück, das habe ich während unserer Ehe geschenkt bekommen, stehe alleine im Grundbuch. Wie verhalte ich mich jetzt mit dem Erben?
Haben Sie denn das Kind adoptiert?
Das war zu DDR-Zeiten nicht notwendig. Ich habe es als mein eigenes angenommen und wie soll ich sagen, gerichtlich adoptiert nicht. Nein.
Richtig, aber es gilt als Ihr Kind.
Ja.
Ja, dann würde, ja, und Sie haben in dem Testament dieses Kind aber, in dem gemeinschaftlichen Berliner Testament, dieses Kind nicht mitgenannt.
Doch, das ist mit Namen mitgenannt.
Ah ja, dann erbt es ja auch.
Ja, nee, wie verhalte ich mich jetzt mit dem Grundstück, was ich während unserer Ehe geschenkt bekommen habe und alleine im Grundbuch stehe? Kann ich jetzt über das Grundstück von mir aus verfügen?
Das können Sie ja ohnehin. Das ist ja Ihr Eigentum.
Ja.
Und Sie können selbstverständlich dieses Grundstück verkaufen. Allerdings verschenken, das dürfte ein großes Problem sein. Denn wenn Sie jetzt das Grundstück zum Beispiel an eines der anderen Kinder schenken würden, würden Sie ja den gemeinsam getroffenen Willen, den Sie mit Ihrem Ehemann festgelegt haben, untergraben. Nicht? Denn da muss man vorsichtig sein. Sie sind frei, normal zu wirtschaften, es zu veräußern, weil dann ja eine Gegenleistung, der Kaufpreis in Ihr Vermögen kommt. Und das würde ja dann auch die eingesetzten Schlusserben nicht benachteiligen. Mhm. Wenn Sie jetzt aber einem der Kinder oder einem Fremden dieses Grundstück schenken würden oder auch spenden würden, stiften würden, dann würden Sie das ja den Kindern entziehen und damit den gemeinsam getroffenen Willen aushöhlen. Das dürfen Sie nicht. Nur in einem Ausnahmefall dürften Sie es, wenn Sie es jemandem schenken, dem Sie wirklich verpflichtet sind, dem gegenüber Sie Grund haben zur Dankbarkeit. Ja, das ist ein sogenanntes Eigeninteresse, kann man da geltend machen. Aber Wenn Sie das machen, dann würde ich in der Schenkungsurkunde aber auch ganz deutlich zum Ausdruck bringen, aus welchen Gründen jetzt diese Schenkung an diese Person erfolgt. Wenn solche Gründe nicht da sind, wenn Sie so einfach das an irgendjemanden schenken, dann kann, wenn Sie gestorben sind, können die Kinder geltend machen, dass diese Schenkung nicht wirksam ist.
Das ist schon schwierig. Mein einer Sohn, der ist ALG-Empfänger und da ist es sowieso mit dem Erben schlecht oder mit dem Schenken. Das würde ja gleich auf sein Einkommen angerechnet werden.
Ja, klar. Klar. Das Thema hatten wir ja im Zusammenhang mit dem Behindertentestament.
Ja. Mhm. Okay, dann weiß ich erstmal Bescheid.
Alles Dankeschön, Gute. Schöne ja. Grüße nach Sachsen-Anhalt.
Ja, danke.
Auf Wiederhören. Genau, aus dem Raum München sprechen wir jetzt mit der letzten Hörerin. Grüße Gott hier in der Lebenshilfe bei Radio Oreb. Erben und vererben mit Sinn und Verstand.
Grüße Gott, Herr Professor. Grüße Gott.
Grüße Gott.
Liebe Moderatorin. Und ich hätte zu sagen, dass ich bereits ein Testament gemacht habe und nun aufmerksam geworden bin, weil es geheißen hat, bei Behinderten könnte der Staat dann auf das Erbe zurückgreifen. Bei mir ist das der Fall. Mein jüngerer Sohn hat eine WG-Gemeinschaft, die auch mehr oder weniger vom Staat unterstützt wird. Wie mache ich jetzt da am besten die Sache weiter?
Nach dem Sozialgesetzbuch hätte der Staat Rückgriffsansprüche, wenn Ihr Sohn zu Vermögen käme. Jedenfalls, wenn er sie hat, dann richten sich diese Ansprüche auch auf das Erbe. Da müssten Sie dann genauso wieder testamentarisch eine Mauer ziehen um das Vermögen Ihres Sohnes. Stichworte Dauertestamentsvollstreckung, Vor- und Nacherbschaft. Natürlich ist auch immer ein Thema die lebzeitige Schenkung. Allerdings, wenn jetzt der Staat gleich Rückgriffsansprüche hätte, wäre das natürlich gefährlich. Außerdem, 10 Jahre lang nach der Schenkung kann der Sozialhilfeträger auch auf diesen geschenkten Gegenstand zurückgreifen. Also auch bei Ihnen ganz klarer Rat, bitte lassen Sie sich vom Spezialisten beraten, wie man das Testament formuliert, damit Sie das Vermögen, was Ihr Sohn eines Tages erben wird, schützt.
Herr Professor, das Testament liegt bereits auf dem Nachlassgericht.
Ja, Sie können es ja jederzeit ändern. Das ist doch ein Testament, das Sie alleine errichtet haben, nicht?
Nein, das ich mit dem Rechtsanwalt errichtet
habe. Ja, schon, aber nicht mit einem Ehepartner zusammen.
Nein, mein Ehepartner ist leider verstorben.
Ja, und sind Sie...
Damals war das Berliner Testament gültig und nun habe ich das Testament eben so gemacht, dass die Kinder gleich erben.
Ja, jetzt sind wir wieder beim Berliner Testament. Haben Sie denn zusammen mit Ihrem Ehemann auch die Schlusserbfolge geregelt?
Ja, die hatten wir schon geregelt, ist aber dann, ich habe das aber dann, das Berliner Testament verworfen und habe durch den Rechtsanwalt vor 2 Jahren, mein Mann ist bereits 15 Jahre nicht mehr am Leben und habe durch dieses Testament mit dem Rechtsanwalt ein neues erstellt.
Ja, aber Sie sagen, Sie hätten das Berliner Testament verworfen. Was wollen Sie damit sagen? Wenn Sie in dem Berliner Testament die Schlusserbfolge zusammen mit Ihrem Ehemann getroffen hatten, dann dürfen Sie im Grundsatz ja alleine nach dem Tod Ihres Mannes die Schlusserbfolge nicht mehr ändern. Nur dann, wenn in dem Testament ein solcher Vorbehalt enthalten war, dass der Überlebende die Schlusserbfolge doch noch ändert. Also da werfen Sie doch noch mal einen Blick drauf. Haben Sie Ihrem Anwalt erzählt von dem Berliner Testament?
Ja, ich habe sie mir mitgebracht. Und das ist auch beim Nachlassgericht noch mal aufgetaucht.
Das Nachlassgericht, ja, das kümmert sich jetzt um die weitere Erbfolge zunächst mal nicht, solange Sie noch leben. Also da empfehle ich, dass Sie noch einmal die Rechtslage klären lassen, ob Sie wirklich berechtigt sind und waren, als Überlebende die Schlusserbfolge noch einmal zu ändern. Das ist eine ganz wichtige Vorfrage.
Und wenn ich das nicht ändern kann, dann wird mein Sohn ja auch als Erbe, der jetzt behindert ist, weiterhin fungieren. Was dann?
Ja, selbstverständlich, aber das ist eben die Folge des Berliner Testaments, wenn Sie einen Änderungsvorbehalt nicht drin haben. Dann soll ja auch das gelten, was Sie zusammen mit Ihrem Ehemann festgelegt haben. Und Sie sollen nachträglich einseitig das nicht ändern dürfen. Ausnahme, Sie haben sich das Recht eingeräumt. Dann wird Ihr Sohn Erbe. Dagegen ist kein Kraut gewachsen.
Herr Professor, warum wird es dann angenommen, wenn das Berliner Testament so weit ausschöpfend ist? Warum wird es dann angenommen, wenn ich ein neues Testament mache und dafür auch wiederum viel Geld bezahlt habe?
Ich weiß jetzt nicht, wie Sie im Einzelnen beraten worden sind und ob Sie richtig beraten worden sind. Wenn Sie richtig beraten worden wären und das Testament, das Berliner Testament, enthält keinen Änderungsvorbehalt, dürften Sie kein neues Testament schreiben, dann wäre die Beratung falsch und Sie hätten auch unnötig Kosten dafür bezahlt. Ja, also das, die Generalkritik gegen das Berliner Testament, die ist eigentlich unbegründet, denn an sich ist das in vielen Fällen eine vernünftige Gestaltung. Die Eheleute setzen sich gegenseitig zu Alleinerben ein und alles geht an die Kinder, wenn beide nicht mehr leben. Und dann kommt eben dieser entscheidende Punkt, den wir jetzt schon mehrfach besprochen haben. Darf der Überlebende noch ändern oder nicht? Im Beratungsgespräch eine ganz wichtige Frage, wo auch die Eheleute oft sehr grübeln, überlegen, ja, wollen wir uns nun die Freiheit einräumen, dass der Überlebende noch ändert? Wer weiß, in welcher Weise er davon Gebrauch macht. Oder klopfen wir es lieber fest auf Kosten der Flexibilität des Überlebenden? Bitte schauen Sie nochmal in das Berliner Testament. Steht da ein Änderungsvorbehalt drin? Und wenn nein, sprechen Sie doch den Anwalt nochmal auf die Thematik an.
Ja, soviel ich weiß, steht da kein Änderungsverhältnis drin. Und da muss ich mit meinem Rechtsanwalt darüber sprechen.
Bitte tun Sie das.
Ja, danke schön, Herr Professor. Auf Wiederhören.
Wiederhören.
Dankeschön für Ihren Anruf. Auf Wiederhören. Herr Professor Groll, das war jetzt auch mit einer unserer Schwerpunkte in der heutigen Sendung, worüber wir sprechen wollten, nämlich über die Vorerbschaft und Nacherbschaft. Wir sind jetzt schon am Ende auch unserer Sendezeit. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie unser Studiogast auch heute wieder waren. Danke auch für all die Hörer, für Ihre vertrauensvollen Anrufe. Herr Professor Groll, Ihnen alles Gute, Gottes Segen.
Herzlichen Dank.
Verehrte Zuhörer, wenn Sie sagen, das muss ich noch einmal hören, das möchte ich weitergeben, da gibt es die Möglichkeit, dass Sie sich die Sendung herunterladen von unserer Homepage horeb.org. Im Podcast wird die Sendung zur Verfügung gestellt, Lebenshilfe, Christ und Welt. Dort finden Sie die Sendung. Sie können eine CD bestellen. Der Radio Horeb CD-Dienst steht Ihnen zur Verfügung. Wir freuen uns über einen Unkostenbeitrag für diesen Mitschnitt. Die Rufnummer ist die 08323 96 75 120. Diese Rufnummer können Sie auch dem Programmfaltblatt entnehmen. Möchten Sie Kontakt aufnehmen mit der Kanzlei von Herrn Professor Groll? Auch dazu die Informationen im Internet auf horeb.org. Und ich möchte Sie auch noch einmal verweisen auf die Schriftenreihe des Deutschen Forums für Erbrecht. Eine Schriftenreihe, die auch für Laien geschrieben ist, in guter verständlicher Schrift, in guter verständlicher Art, Redewendung, einmal das Heft Vererben mit Sinn und Verstand und dann auch ein Buch, das heißt Frauensache, richtig erben und vererben. Mein Name ist Sabine Böhler, liebe Zuhörer, der liebe Gott möge Sie segnen und der Heilige Geist, er schenke Ihnen einen guten und wachen Geist, besonders wenn es jetzt auch um die letzten Dinge geht, die zu regeln sind. In diesem Sinne, machen Sie es gut.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Liga Bank Regensburg überweisen auf das Konto 76 15 515. Ich wiederhole 76 15 515. Bankleitzahl 750 903 00. 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08323 9675 110 erfragen. von Montag bis Freitag von 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.